Am Morgen des Tages fallen oft die schweren Lasten auf uns und dann ist es umso wichtiger, dass wir singen. Heute grüßt uns schon die Losung aus dem Losungsbüchlein: Ich will rühmen des Herrn, oder meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen, dass es hinausschallt aus unseren Häusern und andere dadurch erquickt werden. Wir wollen miteinander das alte und bekannte Loblied singen. Nun lob mein Seel den Herrn, 188, die Verse 1 bis 3. Wir wollen mit Gott reden im Gebet. Du ewiger und barmherziger Gott und Herr, Wir wollen dich an diesem Morgen anbeten, weil du allein der Herr bist. Auch wenn wir dir oft die Ehre rauben, auch wenn wir uns oft so wichtig nehmen, wir wollen dir an diesem Morgen für deine große Güte danken. Wir haben deine Liebe und deine Hilfe schon oft erfahren, auch in den zurückliegenden Tagen. Und sie ist am allergrößten dann, wenn du uns Schuld vergibst und einfach ganz auslöscht. Und dass dies über unserem vergänglichen Leben stehen, über unserem verwelkenden Leben, deine Gottesgnade, deine Güte und deine Liebe, das ist so groß, das musst du uns heute ins Herz hineinschreiben. Und wir möchten dich bitten, dass du zu uns allen ganz direkt und unmittelbar redest, auch durch dein Wort heute, so wie wir dir jetzt alles in der Stille sagen dürfen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Wir danken dir, Herr, dass du hörst, was wir dir sagen. Amen. Ich möchte aus dem 1. Samuelbuch, Kapitel 2, den Lobgesang der Hanna lesen. Eigentlich hätte ich gerne die Geschichte von Nebukadnezar gelesen, das genauso anschaulich, wie ein Mensch überhaupt nicht begreift, dass er von der Güte Gottes nur her wirken kann. Und wie der Nebukadnezar so in die Tiefe fällt, als er Gott lästert, dass er bei den Tieren draußen auf dem Felde bleibt, bis er Gott wieder die Ehre gibt. Ich will es Ihnen wenigstens erwähnen, dass man es heute im Hinterkopf hat. Das Lob Gottes muss aus unserem Leben erschallen. Aber jetzt passt besser auch mitten hinein in den Chorgesang, der Lobgesang der Hanna, die das in einem fröhlichen Lobpreis sagt: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Die Hanna war ja wahnsinnig unglücklich verheiratet. Ich glaube, kaum einem von Ihnen ist sowas je vorgekommen, was doch Hanna vorgekommen ist, dass der Mann einfach bei der Nebenfrau wohnt. Und das war furchtbar. Und da erlebt sie, dass Gott ihr Leben wendet und Gott ihre Not kennt und Gott ihre Ehre wiederherstellt. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten hungert nicht mehr. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht, er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse.
Singet von dem Herrn, singet.
Wir wollen diesen wunderbaren Lobgesang aufnehmen und miteinander das Lied singen über das größte aller Wunder, das Gott uns geschenkt hat. Mir ist Erbarmung widerfahren. 277. Wir singen alle 5 Verse. Und weil ich das so ungern in der traurigen Mollmelodie singe, die dort im Gesangbuch steht, singen wir es nach der ganz bekannten Melodie. Sie merken es bald, und wer es nicht kennt, kann mitsingen. 277, alle 5 Verse. Wir folgen den offiziellen Predigttexten, auch wie sie im Losungsbüchlein ausgedruckt sind. Und für den heutigen Sonntag, den 11. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest, lesen wir aus dem Epheserbrief. Den haben wir ja in den letzten Monaten öfter gehabt. Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Ich zögere immer etwas, diese großen Abschnitte so einer Predigt zugrunde zu legen, weil ich weiß, wie gefüllt das ist. Und man kann das oft gar nicht fassen. Ich habe immer Sorge, dass Ihre Gedanken dann ganz schnell abschweifen zu den Schwierigkeiten und Problemen, die Sie bedrängen. Deshalb muss man besonders herhören. Auch ihr wart tot. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Der dämonische Zeitgeist, der uns alle im Griff hat. Unter ihnen haben auch wir alle, also Paulus schließt sich ein, selbst mit seiner frommen Vergangenheit, unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Sie merken, bei Paulus, jetzt geht alles durcheinander. Jetzt überschlägt er sich. Da ist sein ganzes Temperament mit ihm durchgegangen. Da schlägt sein Herz. Deshalb die Bindestriche. Und er hat uns mit Jesus auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden, durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, also nicht selbst fabriziert, nicht handgestrickt, nicht selber gemacht, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das kennen Sie sicher auch, Stunden, wo man mutlos und traurig ist. Da hilft's nicht, wenn uns jemand auf die Schultern klopft, sondern wir klagen uns selber an und sagen, was hast du wieder gemacht? Du in deiner Torheit, du hast dich selber nicht im Griff. Man macht sich Vorwürfe, man klagt sich an, man ist ganz down im Keller, die Stimmung sinkt. Resignation und Traurigkeit breiten sich aus. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, ich zweifle an Gott. Da muss ich immer lachen und sagen, geht's Ihnen mal gut? Wenn Sie an Gott zweifeln, dann geht's Ihnen gut. Bei mir ist oft viel schlimmer, ich zweifle an mir. Und das kennen die Leute wahrscheinlich meistens gar nicht. Wenn man an sich selber verzweifelt, wenn man keinen Mut mehr hat, wenn man gar nicht mehr weiter weiß und wenn man sich selber anklagen muss und weiß, ich habe so viel verkehrt gemacht und das kann ich gar nicht mehr korrigieren. Ja, was soll ich dann machen? Ganz einfach Bibel lesen. Das wissen Sie gar nicht, dass die Bibel Ihnen neuen Mut und neue Zuversicht schenkt. Ganz unten in der Traurigkeit, wenn sie verzagt und mutlos sind. Und dann richten sie ihren Blick empor. Sie wollen gar nicht hochblicken und sie sagen, Gott muss mich ja erst recht verdammen und anklagen und fertig machen. Der hat ja Grund, mit mir ins Gericht zu gehen. Ja, das tut er. Wenn sein Licht hineinleuchtet in unser Leben, dann sieht man noch viel, viel mehr, was Versäumnisse und Schuld ist und wie das sogar mit unserem ganzen Wesen verwoben ist. Das sind ja nicht bloß Pannen, die ab und zu mal passieren, sondern das ist so typisch für uns. Aber dann hören wir, dass Gott solche Leute ruft, solche Leute umgestalten will, das Leben neu machen will. Mit solchen Menschen will er arbeiten, will er groß machen. Er will sie emporheben, mit Ehre krönen. Solche Leute hat er in Dienst genommen. Sie können der Bibel lesen, wo sie wollen. Es waren durch die Bank, waren es kleine, schwache Leute, gescheiterte Leute, schuldige Leute. Ein Hirtenjunge, von dem der Vater sagt, ach, den habe ich gerade im Blick auf seine Brüder vergessen. Der kommt doch wohl nicht in Frage, dass Gott ihn gebrauchen kann. Der wird der größte König Israels, der David. Der seine Lieder singt, was gibt es Schöneres als diese Davidspsalmen? Ein anderer, der unter dem Gespött seiner Geschwister sehr gelitten hat, unheimlich lang im Gefängnis saß, Josef, der wird erhöht zum Vizekönig Ägyptens. Das kann Gott machen, das kann Gott machen, allen Menschen zum Trotz. Ein anderer junger Kriegsgefangener in Babel in der Fremde wird weiser als alle Räte am Hof und wird später zum Superminister erhoben, weil Gott mit ihm war. Wir können das einmal gerade entlang gehen, die Fischer, in deren Leben Jesus getreten war, die haben das fertiggebracht, dass der ganze römische Erdkreis, so sagt man damals, für die ganze bewohnte Erde im Römischen Reich, da erregten sie Unruhe und Kaiser und Könige hörten zu, wenn die sprachen. Einfache Fischer, ungelehrte Leute. Und die Frauen, da müsste man extra, aber ich kann das jetzt nicht tun, wie Gott einzelne Frauen, leidende, unterdrückte, geschlagene Frauen geehrt hat, ihr Leben groß gemacht hat, ihnen Wirkung verschafft hat. Also, das ist jetzt nur der Anfang unserer Predigt. Wenn Gott in ihr Leben eintritt, wenn sie seinen Ruf hören, dann kann er Großes aus ihnen machen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, sagt er. Weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Mein erster Punkt, Gott befähigt. Ja, wir denken immer wieder, wenn wir für Gott etwas tun müssen, kann ich das? Stehen wir vor dem Spiegel, sagen, ja nun, der Schönste bin ich nicht ganz, aber und der Gescheiteste bin ich auch nicht ganz, sagen wir bescheiden nicht. Und dann prüfen wir unsere Gaben. Man darf es doch mal so augenzwinkern sagen, wie wir uns selber einschätzen. Aber unsere Selbsteinschätzung hängt ja ganz stark ab von dem Lob der Menschen um uns her. Wenn meine Frau zu mir sagt, du hast recht gemacht, dann bin ich ganz erhoben, das tut mir wieder gut. Und wenn wir Fehler gemacht haben, dann sinken wir wieder ab in bodenlose Tiefen. Wir haben irgendwo keine Sicherheit, wir können uns selber so schlecht einschätzen. Sehen Sie, das ist der Grund, warum Gott gar nicht auf unsere natürlichen Gaben spekuliert. Vielleicht meinen Sie immer wieder, Gott sei das nicht wichtig. Er hat Ihnen ja Ihre Begabungen gegeben, dass Sie so klug sind und so hübsch sind und so gut Ihre Sachen meistern. Das ist ja eine Gabe Gottes, dürfen Sie sich daran freuen. Das achtet Gott nicht gering. Aber für ihn ist das gar nicht wichtig. Er baut nicht auf diesen Teil unserer Eigenleistung, unseres Könnens. Wenn es beim Seligwerden, bei unserem Glaubensweg, den wir gehen, auf unser Können, auf unsere Willenskraft, auf unser Vermögen, auf unsere Treue ankäme, auf unser Wollen, auf unser Tun, würde nie ein Mensch selig werden, nie. Und darum sagt das immer Gottes Wort so klar, dass in uns allen so stark diese Schwäche drin steckt, Jetzt verstehen Sie es noch einmal, weil Gott nicht will, dass wir darauf bauen. Wir tun das so gerne. Wir schätzen uns selber so stark ein, sondern dann sagt Gott, es ist ganz allein aus Gnade geschehen, dass ihr selig werdet. Das ist der Grund unseres Glaubens, der Grund unseres Lebens, das Fundament, auf dem wir bauen können. Gott hat uns herausgeholt, das ist wie einer, der in den Fluss gefallen ist, einen reißenden Strom. Und jetzt wird er mit den Wellen fortgerissen und mit der Strömung. Das ist ganz unwichtig, ob er ein guter Schwimmer ist oder ein Nichtschwimmer. Er wird mitgerissen und kommt unter. Und wenn er der beste Schwimmer ist und wenn er Olympiamedaillen um den Hals hat, er kann sich aus den Strudeln nicht befreien. Das ist doch die Lage der Menschheit. Es kann keiner sein Leben vor Gott retten. Darum sagt das der Paulus so klar, ihr seid aus Gnaden selig geworden. Da hat Gott ein ganz großes Wunder getan. Er hat seinen Sohn Jesus gesandt. Er zieht euch aus dem reißenden Strom heraus. Jetzt steht er triefend mit den Kleidern am Ufer und könnt bloß sagen, es war seine Wunderkraft. Wenn ich einmal in den Himmel komme, dann hat's er fertig gebracht. Mit seiner großen Güte, mit seiner wunderbaren Liebe. Gott schafft mit solchen Leuten, wie wir sind. Und da hat Gott einen Plan, weil er uns befähigt und weil er uns brauchbar macht. Da gibt's gerade ein Buch, das ist ein Bestseller bei den evangelischen Christen. Das ist das Buch vom frommen Chaoten. Ach, das liest man schmunzelt. So wie nur Engländer Bücher schreiben können, witzig und frech geschrieben. Da ist so ein junger Christ, der ein Künstler und wirklich ein exzentrischer Typ. Man müsste eigentlich viel mehr von diesem komischen Mann erzählen, aber der will immer sein Glaubensleben mit einer übertriebenen Frömmigkeit durchbringen und durchreißen. Steht in seinem Tagebuch drin, wieder versuchte ich 5 Stunden zu beten, aber ich schaff's nicht. Er will immer Rekorde aufstellen, wollte die Bibel in einem Satz durchlesen, aber nach einer halben Stunde war ich schon wieder müde. Oder am tollsten dann, als er Zahnweh bekommt und im Spiegel sieht, dass er ein großes Loch im Zahn hat, da sagt er, Gott heilt alle meine Gebrechen. Jetzt muss ich es bloß glauben. Jetzt will er es durchs Glauben erzwingen. Und dann sagt er, die ganze Nacht renne ich in meinem Zimmer rum und ich klage Gott schon an und der Schmerz wird immer schlimmer statt besser. Er will es mit seinem Glauben erzwingen, bis er endlich am 5. Tag klug wird und zum Zahnarzt läuft. Der fromme Chaot, da muss man wissen, das war wirklich die Lebensgeschichte von dem Adrian Blass. Aber der Mann hat so weit getrieben mit seiner Frömmigkeit, bis er einen Nervenzusammenbruch hat. Das ist heute so ein Wahn bei uns allen, dass wir meinen, ich muss da mit meinem Eifer und mit meiner Hingabe das irgendwie gestalten und fertigbringen. Dabei guckt doch aus jedem Knopfloch unseres Lebens die Sünde raus. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Aus Gnaden. Zum Nulltarif. Es ist euch einfach gratis geschenkt. Du musst bloß nehmen und dann nimm dich Gott einfach so in Dienst. Ja, und das Alte weg. Vergeben, ausgelöscht. Das muss doch auch bei Ihnen wieder die Mitte Ihres Glaubens und Lebens werden. Freuen Sie sich doch daran, dass er alles wegnimmt. Auf diesem Fundament müssen wir stehen. Einem solchen Armen, welchem alles fehlt, den hat er zum seligen Eigentum erwählt. Gott holt sie, solche Leute, ganz tief unten. Und ich kann bloß davor stehen und sagen, vielen Dank. Herr, meine Bilanz, die nur lauter rote Zahlen kennt, die streichst du durch und schreibst schwarze Zahlen hinein. Ich bin gespannt, was Gott aus ihrem Leben machen kann. Wenn sie seine Gnade annehmen, mein nächster Punkt, wir können Großes wagen. Wir können Großes wagen. Wenn Paulus das so beschreibt, dann will er ihnen doch nicht den Mut nehmen. Im Gegenteil, er will sie aufrichten, er will sie stärken. Ja, wie er selber in seinem Leben erfahren hat, will er das jedem sagen. Gott kann Großes aus unserem Leben machen. Das ist eine so völlige Umkehr. Ein totaler Neuanfang.
Er gebraucht ein merkwürdiges Wort, ein Bild, das ist uns fremd. Er sagt, wir waren alle Leichname. Dann sagen wir, war doch kein Leichnam. Wir waren doch alle aktiv, sprühend voller Vitalität. Paulus sagt, ja sicher, wenn Sie eine Leiche betrachten, da sehen Sie noch die schönen Züge des Verstorbenen drin. Aber das wird über kurz oder lang verwesen und stinken. Das verfällt. Und unser irdisches Leben, das uns so wunderbar aktiv erscheint, das, was wir ohne Gott alles machen, sagt, das ist alles in den Augen Gottes schon der Verwesung preisgegeben. Und das Merkwürdige ist, dass Paulus alle über einen Kamm schert. Die Gottlosen und die Atheisten und die Frömmler und alle. Er sagt, eigentlich ist das überall das Gleiche. Es ist immer der eigenmächtige Mensch, der vor Gott was will. Und unser Leib ist tot. Und er sagt, unser Fleisch, unsere ganze Persönlichkeit, da zählt er auch unser Gemüt dazu, unser Kunstgefühl und alles, was wir haben, ist von den nichtigen Trieben besetzt. Das ist oft so egoistisch und so selbstsüchtig, was wir tun. Also, da erwartet Paulus gar nichts davon, dass man das veredelt und verbessert. Aber sagt, die größte Wende geschieht, wenn Menschen ihr Leben Jesus hingeben, wenn Jesus in das Leben von Menschen tritt und Menschen im Glauben Jesus aufnehmen. Da kommt plötzlich die Auferstehungskraft hinein und da werden diese toten Glieder lebendig. Ahnen Sie das, was aus Ihrem Leben werden kann, wenn Sie sich Jesus verschreiben, wenn er Ihr Herr wird, wenn er durch Ihre Hände hindurchwirkt, wenn er Ihre Gedanken beherrscht? Wenn er ihre trägen Glieder erfüllt, wenn sie planen mit ihm, wenn ihre Zunge brennt von der Freude an Jesus, dann ist das so, dass eine ganz neue Kraft uns beseelt. Wir sind lebendig geworden. Vormals waren wir Kinder des Zorns, kann er ganz hart sagen. Da stand der Zorn Gottes über uns, aber jetzt sind wir lebendig geworden. Ein neues Leben bricht an. Man kann das gar nicht genug sagen, wie das Menschen verändert, die Bekehrung. Da werden sie plötzlich sozial aktiv, da werden plötzlich Ehen neu, da werden Familien geheilt, da werden Süchtige los von ihren Bindungen. Das geht ganz tief hinein bis in unsere Prägungen, die uns oft tief belasten. Darf ich Ihnen ein Beispiel deutlich machen? Wir hatten neulich hier im Gottesdienst unseren Roland Lausch, der in einem Urlaub hier war, der ist Entwicklungshelfer ganz tief im Süden Äthiopiens und dem ist im letzten Jahr, wie er hier in Deutschland in Heidenheim geheiratet hat, was Furchtbares passiert. 3 Wochen vor der Hochzeit kam die Nachricht, dass dort unten in der Revolution, in den Revolutionswirren, sein Heim zerstört wurde von diesen Bürgerkriegstruppen. Alles gestohlen, was er hat. Er hat mit Liebe für seine Frau, wenn sie nach der Hochzeit kommt, alles eingerichtet gehabt, so wie man das in diesen ärmlichen Zuständen im Süden Äthiopiens überhaupt tun kann. Und der Roland Lausch sagt, das Schlimmste war, als ich dort nach Südäthiopien kam, 600 Kilometer südlich der Hauptstadt. Alle die Baumschulen, die er angelegt hatte zum Aufforsten, waren niedergetrampelt und verwüstet. Er sagt, dass Menschen das überhaupt machen können. Und dieses junge Ehepaar begann mutig wieder aufzubauen. Wir müssen in dieser trostlosen Welt etwas anderes machen. Und jetzt erzählt er uns, wie er hier war. Da passiert nach Monaten etwas. Am Morgen stehen plötzlich eine Menge Leute vor seinem Haus. Was wollen die? Jetzt tragen die alle Dinge her. Die bringen alle gestohlenen Dinge wieder zurück. Und Roland Lausch sagte, sogar die Kamera funktionierte noch. Ja, was war passiert? Der Häuptling dieser Stämme, das sind ja nicht Amharen, sondern ganz wilde, blutrünstige Stämme im Süden, kam durch einen Missionar unter den Einfluss des Evangeliums von Jesus. Und er sagt an einem Morgen zu seinen Untergebenen, wir haben Unrecht getan. Und dann ordnet er mit seiner Häuptlingsautorität an, jetzt wird alles, was wir denen gestohlen haben, zurückgebracht. Sehen Sie, das ist eine Umkehr, wenn Jesus lebendig macht, Menschen lebendig macht, die tot waren, die waren auch aktiv, aber es war letztlich alles vom Tod gezeichnet, Nichtiges, was vor Gott nichts austrägt. Und eine solche Umwandlung brauchen die Afrikaner und brauchen wir als Europäer. Dass unser Leben lebendig gemacht wird und neu gemacht wird durch Christus, er kann das. Aber ich will aus einem anderen Brief auch noch erwähnen, weil das manchmal nicht so leicht geht und man auch nicht so schnell sieht. Eine unserer Krankenschwestern, die in einem muslimischen Land Afrikas arbeitet, schrieb in ihrem Brief vor wenigen Tagen: In unserem Hospital arbeiten wir nun 22 Jahre und versuchen, von Jesus zu reden, wo wir nur können. Es hat sich in 22 Jahren noch niemand bekehrt. So lang muss man manchmal warten. Ja, Sie meinen, das gehe im Eiltempo. Und doch werde ich hier zurückschreiben, bleibt dran, weil die Kraft Jesu nie vergebens ist und unsere Arbeit ist nie vergeblich in dem Herrn. Wir dürfen Großes erwarten, Großes wirken. Bleiben Sie dran, bleiben Sie in seinem Dienst und verlieren Sie die Hoffnung nie. Noch einen letzten Punkt, allein geht es nicht, allein geht es nicht. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Aber komischerweise probieren Christen es immer wieder allein zu machen, allein. Vielleicht kommt Ihnen das manchmal ein bisschen zu komisch vor, dass man immer so mit Jesus rechnen sollte, im Werktag und alles so von seiner Kraft hernehmen, genieren Sie sich vielleicht auch dran. Und Sie sehen das ja auch um Sie her, es gibt viele Christen ohne Jesus. Die brauchen Jesus gar nicht, die machen das selber. Und die können das offenbar ganz tüchtig und ganz gut. Nein, es kann keiner allein. Er wird über kurz oder lang in die tiefste Depression absinken. Er wird an sich selber scheitern. Es gibt eine andere Gefahr, die mich viel mehr bedrängt. Die ist bei frommen Leuten viel mehr üblich, dass sie sich hineinsteigern in ein ganz tolles Reden. Und da reden sie und sagen, ach, ich bin jetzt in meinem Christenstand schon so gewachsen, nicht? Das sagen sie richtig mit feierlichem Pathos und mit Betonung. Und dann reden sie, was sie alles schon wirken und wie viel sie ausstrahlen. Und dann kann man sich auch in Emotionen hineinschwingen, in unheimliche Emotionen. Aber das stimmt alles nicht. Gucken Sie doch Ihr Herz mal an. Wir bleiben bis in die Todesstunde solche, die nur durch die Gnade Jesu gerettet werden. Es ist alles sein Wunder, wenn uns etwas gelingt, alles seine Gabe. Und das steht da im letzten Vers. Wir sind sein Werkstück. So wie so ein Werkzeugmacher seine Form macht. Im Griechischen steht da ein Wort, das ist noch viel schöner, das hängt ganz englisch mit dem Englischen zusammen. Im Englischen wird das heißen etwa Kunstwerk oder Gedicht, Poem. Ganz ähnlich, da steht Poema dran. Wir sind von Gott sein Meisterstück. Wie? Wir? Jetzt denken Sie nochmal an Ihre Erbanlagen, an Ihre Komplexe. Denken Sie mal an Ihre frühkindlichen Erlebnisse, die Sie prägen. Denken Sie mal an Ihre ganze Lebensgeschichte, die Sie zeichnet. Wenn wir uns selber mal ansehen und analysieren, müssen wir sagen, was sind wir für komische Leute, schwierige Leute, wir haben es gar nicht leicht. Und Gott kann das, er kann mit diesem Material, mit Ihrer Schwäche, mit Ihrer Ohnmacht, mit Ihren Komplexen, mit Ihrer Furcht, mit Ihrer Seelenlage, mit Ihrem Temperament, mit der Eigenart, die Ihnen nun so mal eigen ist, mit Ihrem Körperbau, kann Gott ein Meisterwerk bauen. Sie dürfen sich bloß nicht immer vergleichen mit anderen. Sie brauchen auch nicht denken, Sie sollten sein wie der oder jener, der Ihnen gerade imponiert. So wie Sie sind, hat Gott vor, Sie als Meisterwerk zu gestalten. Sie müssen nur bei Jesus bleiben. Wir sind sein Werk, Jesu Meisterstück. Nicht nur der Petrus und der Johannes aus dem Apostelkreis, sondern auch wir. Und er hat uns so geschaffen und er hat sogar die Werke, die wir tun sollen, schon vorfabriziert. Die liegen schon in Schränken bereit, in Magazinen. Wir brauchen sie nur holen und die dürfen wir weitergeben. Er wird uns das alles zureichen, was wir brauchen. Kann es eine größere Ermutigung und eine größere Freude zum Wirken geben? In der Tat ist das die tollste Befähigung zum Dienst. Das ist das Allergrößte, was ich wagen darf. Ich weiß nicht, wo Gott Sie gebraucht. In Ihrer Familie, an Ihrem Arbeitsplatz, unter Ihren Mitmenschen. Sie werden gebraucht, aber achten Sie drauf, bleiben Sie ein Werkstück Gottes, gehen Sie in die Stille. Lesen Sie sein Wort, werden Sie eins mit Jesus, geben Sie ihm Raum in Ihrem Leben, damit er wirklich Sie zubereiten kann. Er hat die größte Mühe, damit er an uns arbeiten kann. Und dann gehören auch die Leidenszeiten dazu und das Schwere, das er Ihnen auferlegt. Dann verstehen Sie es, jetzt arbeitet er wieder tüchtig an mir, jetzt muss wieder einiges runtergeschlagen werden, wie so ein Bildhauer, der aus so einem Steinklotz eine wunderbare Plastik formt. Wie herrlich ist das, wenn wir ihn machen lassen. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Kommt, denn es ist alles bereit. Nehmt. Amen. Nun singen wir das Lied, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. 496, die ersten beiden Verse und dann die Verse 5 und 6. Wir wollen beten. Herr Jesus, du bist so barmherzig mit uns und so voller Liebe. Uns würde oft der Mut sinken angesichts der vielen Herausforderungen. Und immer wieder erleben wir auch unser Scheitern. Da sind wir froh, dass wir dein Werkstück sind, dein Meisterstück. Und weil du der richtige Meister bist, wirst du auch mit uns fertig. Dir wollen wir uns ganz neu anvertrauen. Auch für die Krisen unseres Lebens, für die Glaubenskrisen, für die Berufskrisen, für die zwischenmenschlichen Krisen. Und wir sind so froh, dass du an uns arbeitest, uns veränderst und erneuerst. Wir wollen uns in deine Hand geben. Und ich bitte, dass du uns lebendig machst, unser Herz umwandelst. Herr, zeig uns das. Stell es uns deutlich vor die Augen, wo wir der Umkehr bedürfen, wo wir falsch liegen, wo wir falsch denken und falsche Prinzipien haben. Lehre uns dein herrliches Recht, dem wir folgen dürfen und das unser Leben wieder in die richtigen Bahnen bringen kann. Herr, mach uns frei von dem Denken des Zeitgeistes und der Mode um uns her, der Menschenmeinung, die uns tagtäglich in Zeitungen und Fernsehen entgegenschallt, dass wir wieder von dir gestaltete und geprägte Leute sind. Nicht Menschen des 20. Jahrhunderts, sondern Menschen, die dein Ebenbild sind, in die du deine Liebe und deine Heiligkeit und deine Treue und Barmherzigkeit sichtbar machen kannst. Wir wollen dich heute auch bitten für diese leidende Welt mit ihrer Not. Und da denken wir zuerst an die Kranken, die so seufzen unter ihren Schmerzen. Herr, mach sie deiner Nähe gewiss und fröhlich in dir. Wir denken an die Kriegsgebiete dieser Welt, aber auch in Jugoslawien. Erbarm dich der Menschen und gib du deiner Gemeinde das Zeugnis von dir, dass in allem Leid und in allem Schmerz du einhergehst und Menschen tröstest und aufrichtest. Und wir bitten dich auch für alle Dienste unserer Gemeinde, dass wir heute in unserer Stadt, an unserem Platz, Zeichen deiner Gerechtigkeit ablegen können und auf dich hinweisen können, so dass Menschen zum Glauben an dich kommen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie nochmals Platz. Wir haben ja am letzten Sonntag schon die Mappen unseres Gemeindedienstes bereitgelegt. Es liegen noch eine ganze Reihe Gemeindedienstmappen drüben. Wer uns da helfen kann, ist hier, dass man ein wenig einlädt und missionarisch tätig ist, drüben im Clubzimmer. Wir sind sehr dankbar. Nehmen Sie selber den Gemeindebrief mit. Das ist jetzt ein weißes Blatt im DIN A5 Kleinformat. Da stehen unsere nächsten Veranstaltungen drin. Die sind ja teilweise so nicht im Notizenzettel drin. So haben wir in 14 Tagen hier sonntagmorgens eine Matinee. Der wohl bekannteste judenchristliche Pastor aus Rehovot, das liegt zwischen Tel Aviv und Jerusalem, Baruch Maus, wird drüben im Gemeindehaus von 10.45 Uhr ab über den Auftrag der Judenchristen, der messianischen Juden in Israel sprechen. Und er wird im Gottesdienst hier ein Wort sagen. Das müssen wir immer so machen, weil ich ja dann den zweiten Gottesdienst halte. Aber dann drüben wird er anderthalb Stunden Zeit haben. Und wir schließen dann, für alle, die noch nie dabei waren, ist das wichtig, mit einem gemeinsamen schlichten Mittagessen. Und der ganze Erlös, der kommt einem Hilfsfonds zugute der messianischen Gemeinden, mit denen sie die einwandernden Juden aus Russland unterstützen. In den evangelischen messianischen Gemeinden sind sehr viele Juden aus Russland, die gläubig geworden sind an Jesus. Und da müssen wir als Gemeinde aus den Heidenchristen mithelfen. Das ist in 14 Tagen, also am 13. ist das, 13. September, nur dass Sie sich vormerken, dann auch die Freizeit in Friolzheim, da sind schon viele Anmeldungen eingegangen. Wenn Sie Ihre Anmeldung möglichst bald abgeben, dann ist das gut. Vom Gemeindetag im Juni auf dem Killesberg ist jetzt der Berichtsband erschienen. 322 Seiten. Es sind fast alle Ansprachen drin enthalten. Das ist ein Genuss, wenn man jetzt auch von Hallen lesen kann, wo man nicht drin war. Ist drüben zum Preis von 10 Mark am Büchertisch erhältlich. Und jetzt wollte ich Sie noch teilnehmen lassen. Wir tun das leider so selten. Wir kriegen immer wieder so interessante Missionsberichte. Und da reicht nicht einmal die Predigt dazu, dass man es tut. Aber dann sollte man doch hier wenigstens noch einen Blick dafür haben. Sie werden ja immer jetzt im Fernsehen mit der Not in Somalia konfrontiert. Ich bin ein wenig hartgesottener bei dieser Not. Der Bürgerkrieg wird von den Bürgerkriegsparteien in Somalia bewusst auf heißer Flamme gekocht. Den Bürgerkriegsparteien gefällt das, wenn die ganze Welt erregt ist und dann kommen die Spenden ins Land, denn diese Bürgerkriegsmafia oder wie sagt man da, diese Banden kassieren tüchtig ab. Unsere Vertrauensleute, die sich bemüht haben, einen Hilfstransport nach Somalia reinzubringen, denen wurde lächelnd von den jungen Burschen mit der Maschinenpistole gesagt, ja, ihr dürft den Lastwagen mit Lebensmitteln reinbringen, wenn er uns bar $150,000 zahlt. Und darum tun wir in Somalia nichts. Da soll das Militär tun oder die UNO. Da ist im Moment gar keine Möglichkeit da. Aber wir freuen uns, dass eine unserer Mitarbeiterinnen ganz oben in Wadschir, wo die Flugzeuge immer zwischenlanden, einem riesigen Hungerlager hilft. Wir haben den Bericht bekommen, in der Klinik, wo sie arbeitet, ist alles überlaufen. Und sie tun einen großen Dienst im Verteilen der Lebensmittel dort. Das ist also auf dem kenianischen Boden. Dort kann man dann helfen. Und sie sagten, sie müssen nur 6 solcher Kliniken haben, um zu helfen. Aber ein anderer Brief, der hat mich sehr bewegt, aus Juba in Südsudan. Da schreibt ein Engländer, ein Missionar, nicht viel Nachrichten kann man gegenwärtig über den Bürgerkrieg im Süden Sudans erhalten. Dr. Ruhlmann war in Juba, in dieser Stadt, bis zur letzten Woche und ist nun gegangen. Es war der letzte reguläre Flug, den die UN nach Khartoum ermöglichte. Wir wurden ganz stark gedrängt von der US-Botschaft, das Land zu verlassen. Aber wir fühlten, Gott hat uns gezwungen und genötigt, hier zu bleiben, noch ein Jahr. Und die Klinik weiterzuführen und die Bibelschule. Und wir sehen auf ihn, Jesus, weil er uns erlaubt, das zu tun. Das war für die Christen in der Stadt eine große Ermutigung. Danke, dass ihr für uns betet. Und dass ihr an den Kampf der Christen hier denkt. Die Regierung in Khartoum hat jetzt den Heiligen Krieg, den Dschihad, ausgerufen. Und das ist es schon lange. Es ist viel mehr als ein Bürgerkrieg. Es ist nun ein religiöser Krieg. Und alle Leute hier in der Stadt Juba fürchten am meisten diese Dschihad-Streitkräfte, diese fanatischen muslimischen Streitkräfte. Der Pilot Martin Riebeling, der in den Süden Sudans fliegt, illegal über die Grenze und dort Lebensmittel hinüberbringt. Die Sudanflüge sind im vollen Gang. Etliche Flüge sind in den nächsten 2 Wochen angesagt. Dabei transportieren wir Unimix, das ist so eine Einheitsnahrung, und Bohnen für die hungernde Zivilbevölkerung. Das heißt nicht Somalia, sondern der Sudan gleich daneben. Die Menschen leben in einer unbeschreiblichen Armut und sind im Moment auf Hilfe angewiesen, da die Ernte erst im nächsten Monat kommt. An einem anderen Ort helfen wir mit medizinischer Versorgung. Hier ist ein Krankenhaus, aber völlig ohne Medikamente. Was ich neulich an Medikamenten brachte, ist schon alles verbraucht. Es ist mir eine große Freude, dass Barry, das ist ein Afrikaner, der das Lager mit den Medikamenten verwaltet, oft als Begleiter auf den Flügen dabei ist. Er bleibt öfters an den Orten, die wir anfliegen, und ich hole ihn dann nach einigen Tagen wieder ab. Ohne die Vorarbeit am Boden wären die Flüge nicht sehr sinnvoll. Und noch einen letzten Brief. Segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.